das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Jens Rieber.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend.
Es häufen sich gerade die Themen, bei denen wir uns fragen, warum hat sich da nicht schon früher jemand drum gekümmert? Die Probleme waren doch absehbar. Das gilt für die leeren Rentenkassen, den Zustand der Bundeswehr, den Schutz vor Drohnen und, ja, vor allem für Hitze und Trockenheit. Europa erwärmt sich durch den Klimawandel schneller als andere Kontinente. Westeuropa war im Juni und Juli so heiß wie noch nie, seit Temperaturen aufgezeichnet werden. Städte sind wärmer als das Umland, viele Wohnungen unerträglich heiß. Ältere und Kranke brauchen dringend mehr Schutz. Aber wo fängt man an? Und vor allem, wer kümmert sich drum? Jan Koch hat nachgefragt.
Am Himmel mal wieder keine Wolke. Die Mittagssonne, sie ballert mit voller Wucht auf den Busbahnhof der Kleinstadt Königswinter. Der Asphalt glüht, die Hitze flimmert, seit Wochen fast täglich. Joanna Pires-Heise ist die Klimaanpassungsmanagerin in ihrer Stadt. Sie will die Bürger besser vor Hitzeextremen schützen. Eins der nächsten Projekte, der Busbahnhof.
Es ist sehr heiß, weil es versiegelt ist. Wir haben aber auch viele Kinder, die hier warten, viele SchülerInnen, viele SeniorInnen, die hier auf den Bus warten. Das heißt, viele vulnerable Gruppen, viele gefährdete Gruppen. Und da brauchen wir ein Zusammenspiel aus Verschattung, Begrünung, Trinkwassermöglichkeiten, das das Warten auch erträglicher macht.
Doch das kostet. Laut einem Gutachten liegt die Entsiegelung mit Begrünung bei 60 bis 160 Euro pro Quadratmeter. Allein hier wären das mehrere Zehntausende Euro. Die Installation eines Sonnensegels zur Verschattung liegt bei bis zu 50.000 Euro. Manches geht daher auch nur mit Ehrenamtlichen. Die Klimaanpassungsmanagerin hat schon vor ein paar Monaten mit ihnen Flächen entsiegelt, Pflastersteine um die Bäume entfernt. Das soll bei Hitze und auch Starkregen helfen.
Wir wollen die Sicherung haben für eine Lebensqualität hier in den Städten. Und deswegen glaube ich, dass es eine sehr wichtige Aufgabe ist.
Aber die wenigsten Kommunen leisten sich einen Klimaanpassungsmanager. Die Kassen sind vielerorts klamm. Doch ein Nichthandeln könnte volkswirtschaftlich noch teurer werden. Laut Prognosen des Deutschen Bundestags können je nach Szenario 280 bis 900 Milliarden Euro an Kosten entstehen. Allein dieser Sommer zeigt durch Niedrigwasser, Trockenheiten und Hitze konkrete Folgen für Unternehmen und Industrie. Wirtschaftsexperten schätzen, dass nach einem Monat Niedrigwasser die Wirtschaftsleistung etwa um 0,1% gedämpft wird. Doch unter den Wetterextremen leidet nicht nur die Wirtschaft, sondern auch viele Menschen im ganzen Land. Für einige blieb da nur kreativer Hitzeschutz oder der Versuch, noch eine Klimaanlage zu ergattern. Nicht wenige erzählen, dass sie sich mit der Hitze alleingelassen fühlen.
Ich schütze mich, indem ich in einer dunklen Wohnung lebe, Rollladen runter, wenig Tageslicht drin.
Zu Hause Ventilator und nachts die Fenster auf, tagsüber Fenster zu. Ja.
Unsere Gärten sehen ganz schlecht aus. Der Klimawandel kommt immer näher, immer mehr auf uns zu und ich hoffe, dass sich das nicht noch verschlechtert die nächsten Jahre.
Dieser Sommer, er ist nicht nur ein Wetterextrem, sondern gleichzeitig eine klare Folge des Klimawandels, sagen Wissenschaftler.
Das ist auch das, was uns die Klimamodelle sagen, dass wir auch in der Zukunft mehr von diesen Jahren sehen werden. Also der Klimawandel eben dazu führt, dass die Intensität, die Häufigkeit und die Dauer solcher Wetterextreme zunehmen werden. Und darauf müssen wir uns leider einstellen.
Joanna Pires-Heise in Königswinter tut dies schon lange und hofft daher auf viele weitere Klimaanpassungsmanager und die Gelder dafür.
Eigentlich haben wir es als Wählerinnen und Wähler mit unserer Stimme in der Hand, für die Prioritäten zu sorgen, die die Politik setzt. In unseren Befragungen vor der Wahl gehörte der Klimaschutz in den letzten Jahren stets zu den wichtigen Themen, auch wenn er für die meisten nicht ganz oben stand. Hitzeschutz hingegen, also konkrete Maßnahmen, die unsere Gesundheit bewahren und die Wirtschaft auch bei Höchsttemperaturen am Laufen halten, sind in den Wahlkämpfen kaum ein Thema. Gewählt wird bei uns schließlich meist im Herbst oder Frühjahr. Nadine Bader und Torben Lehning haben nachgefragt, was die Parteien zu bieten haben.
Die erste große Hitzewelle in diesem Jahr, sie lag schon ein paar Wochen zurück, als der Kanzler auf seiner Sommerpressekonferenz Mitte Juli kritische Fragen dazu beantworten muss.
Ich werde selbstverständlich auch in den nächsten Tagen und Wochen, wenn sich diese Wetterentwicklungen fortsetzen, die Lage weiter beobachten und gegebenenfalls dazu auch öffentlich etwas sagen.
Passiert ist auf Bundesebene seither nichts. Aus dem Bundesumweltministerium heißt es derweil, man brauche für kommenden Sommer einen nationalen Aktionsplan. Doch längst steht in diesem Sommer die nächste Hitzewelle vor der Tür. Das treibt auch die Landwirte um. Zu hören bekommt das kürzlich der Bundeslandwirtschaftsminister.
Man sieht gerade im Sommer, dass der Klimawandel schon natürlich ein Thema ist, der die Landwirtschaft beschäftigt. Der auch uns beschäftigt, konnten länger lassen, sonst darf es machen.
Regnen lassen kann es die Politik nicht. Aber tut die Bundesregierung genug, um den Menschen, die unter der Hitze leiden, akut zu helfen? Nein, sagen Grüne und Linke.
Hitzeschutz ist ein soziales Thema. Nicht alle Menschen in diesem Land können sich eine Klimaanlage leisten. Viele Pflegeheimbewohner schwitzen unerträglich bei diesen Temperaturen in den Betten. Und die Kommunen werden es nicht schaffen, da von alleine nachzusteuern.
Der Bund muss sich um Investitionen mit kümmern aus dem Sondervermögen. Er muss dafür sorgen, dass wir ein alarmstufengestaffeltes System an Reaktionen haben, was Menschen, die gefährdet sind, frühzeitig hinweist.
Die AfD, die den menschengemachten Klimawandel immer wieder in Frage stellt, spricht dagegen von Panikmache.
Ich würde mir wünschen, dass wir uns auch jetzt in solchen Sendungen, auch wenn wir jetzt vielleicht Sommerloch haben, dass wir uns um die wirklichen Probleme im Land kümmern, dass wir uns darum kümmern, dass viele Leute ihre Arbeitsplätze nicht mehr behalten, dass die deutsche Industrie hinuntergeht.
Der Kanzler zweifelt nicht am menschengemachten Klimawandel. Ins Zentrum rückt Merz Hitze und Klimaschutz aber nicht, trotz der aktuellen Lage. Politische Abwägungen spielten eine Rolle, sagt die Professorin für Umwelt- und Klimapolitik Lena Partsch von der FU Berlin.
Das würde aktuell vor allen Dingen die Grünen stärken, wenn die Klimapolitik stärker auf der Agenda wäre. Ja, man würde sich stärker nach rechts abgrenzen. Das ist eine strategische Entscheidung, die Friedrich Merz so nicht mitträgt.
Es bräuchte auch insgesamt mehr Akteure, die das Thema auf die Agenda setzen, wie Fridays for Future noch vor einigen Jahren.
Wir hatten auch den Druck von der internationalen Ebene durch das Pariser Klimaabkommen und den European Green Deal. Und jetzt ist die Weltsituation eine ganz andere. Jetzt stehen sicherheitspolitische Fragen im Fokus.
Der Hitzesommer, ein Thema, das der Kanzler bisher jedenfalls nicht zur Chefsache macht.
Dieses Bild ist ein Jahr alt. Symbolisch verbrennen Kämpfer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK einige ihrer Waffen an einem geheimen Ort. Seit mehr als 40 Jahren kämpft die PKK für die Rechte der kurdischen Minderheit in der Türkei, auch mit Gewalt und Terroranschlägen. Mehr als 40.000 Menschen kamen ums Leben. Der Verzicht der PKK auf ihre Waffen ist Teil eines Friedensprozesses mit dem türkischen Staat, der 2024 begann, aber bisher nur langsam vorankommt. Heute Abend nun hat das Parlament in Ankara ein Gesetz beschlossen, dass ein nächster wichtiger Schritt sein könnte. Ein Teil der Häftlinge, die der PKK angehören oder nahestehen, soll amnestiert und freigelassen werden. Katharina Willinger.
Anwalt Ercan Yilmaz betreut seit Jahren Fälle von politischen Häftlingen. Unter ihnen viele, denen Propaganda und Zusammenarbeit mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen wird. Aktuell hat Yilmaz viel zu tun. Seit einigen Tagen kann ich mich vor Anrufen kaum retten. Es gibt große Erwartungen unter den Menschen. Sie fragen, wann tritt das neue Gesetz in Kraft und wann kommen unsere Angehörigen endlich aus dem Gefängnis frei? Grundstein ist ein Gesetzentwurf, für den sich bereits im Vorfeld der Abstimmung eine Mehrheit der Abgeordneten ausgesprochen hat. Eine bedingte Teilamnestie soll nicht nur Häftlingen, sondern auch aktiven PKK-Mitgliedern den Weg zurück ins zivile Leben ermöglichen. Ausgeschlossen ist, wer an schweren Straftaten wie Mord beteiligt war. Rechtswissenschaftler Wahab Coşkun befasst sich seit vielen Jahren mit der sogenannten Kurdenfrage und sieht in den aktuellen Entwicklungen eine große Chance. Es ist durchaus ein historischer Tag, denn seit 1993 versucht der Staat, die PKK zu entwaffnen. Bis heute gab es 13 Anläufe, aber niemals ist man zu dem Punkt gelangt, an dem wir jetzt stehen. Eine wichtige Rolle spielt er, PKK-Gründer Abdullah Öcalan. Seit fast 3 Jahrzehnten ist er inhaftiert auf einer türkischen Gefängnisinsel. Öcalan hatte die PKK vergangenes Jahr zur Auflösung aufgerufen. Kurze Zeit später folgte eine symbolische Waffenverbrennung in den Bergen des Nordiraks, dem Hauptsitz der Gruppe. Von dort kam heute allerdings Kritik. Die PKK fordert auch eine Garantie für demokratische Strukturen in der Türkei und mehr Rechte für Kurden. Die Kurdenfrage wird durch das neue Gesetz nicht einfach gelöst. Die Kurden haben Forderungen, die weit darüber hinausgehen. Sie wollen ihre Muttersprache im Schulunterricht haben, mehr Befugnisse für lokale Verwaltungen und vor allem ein gleichberechtigteres Verständnis von Bürgerschaft. Dafür bräuchte es aber eine Verfassungsänderung, so Coşkun. Dennoch sei der heutige Tag ein entscheidender Schritt. Unterstützung kommt auch von Selahattin Demirtas, einst Hoffnungsträger der kurdischen Politik. 2016 wurde er auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere verhaftet. Bis heute ist er inhaftiert, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte seit Jahren fordert, ihn freizulassen. Viele Beobachter glauben, die Regierung um Staatspräsident Erdogan wird das verhindern, denn er könne keinen starken politischen Kontrahenten gebrauchen. Erdogan möchte eine weitere Amtszeit als Präsident. Dazu braucht er auch kurdische Stimmen. Der Friedensprozess könnte sie ihm bescheren.
Und wir fragen nach bei Katharina Willinger in Istanbul. Katharina, bevor wir auf das politische Kalkül kommen, wie ist deine Einschätzung? Können sich denn die kurdischen Familien darauf verlassen, dass ihre Angehörigen, die inhaftiert sind, jetzt wirklich nach Hause kommen?
Naja, das Gesetz, das soll ja erst in Kraft treten, nachdem der Nationale Sicherheitsrat der Türkei bestätigt hat, dass sich die PKK tatsächlich aufgelöst hat und dass sie auch vollständig entwaffnet wurde. Und das kann theoretisch eine Weile dauern, denn wie überprüft man so eine Entwaffnung? Das ist sicherlich ein sehr aufwendiger Prozess. Und zum anderen muss man sich ja auch die Frage stellen, wann ist die PKK selbst dazu bereit? Wir haben es im Beitrag ja gerade gehört, es gab heute Kritik, das Gesetz, das gehe nicht weit genug. Wenn es aber in Kraft tritt, dann kann man davon ausgehen, dass tausende Menschen davon betroffen sind. Das sind nicht nur PKK-Kämpfer im Nordirak, die wir gerade im Beitrag gesehen haben. Das sind Häftlinge, die wegen Unterstützung in türkischen Gefängnissen sitzen, denen Propaganda vorgeworfen wird. Das ist auch ein Vorwurf, der immer wieder politisch missbraucht wird, sagen viele hier im Land. Aber auch Menschen, die in den letzten Jahren ins Ausland geflohen sind, weil sie Strafverfolgung vermutet haben oder weil ihnen Strafverfolgung drohte.
Und warum setzt Erdogan gerade jetzt auf diese Karte?
Na, ich glaube, dass er mehrere Dinge vereinen kann. Das ist zum einen, er könnte der Staatschef sein, der diesen Konflikt mit der PKK tatsächlich beendet. Damit schließt er natürlich auch ein Kapitel, das theoretisch immer das Potenzial birgt, die Türkei zu destabilisieren. Und ein wichtiger Punkt, den viele immer wieder nennen, es könnte sein Ticket sein, für eine weitere Amtszeit als Präsident zu kandidieren. Denn das kann er aktuell nach der aktuellen Verfassung nicht. Er bräuchte vorgezogene Neuwahlen oder eine Verfassungsänderung. Und hier kommen die Kurden ins Spiel. Es gibt viele Menschen, die sich vorstellen könnte, dass er ein Paket auf den Weg bringt, das den Kurden die Rechte, über die wir gerade im Beitrag gesprochen haben, wie Sprache, Identität, garantiert. Und gleichzeitig könnte dieses Paket sozusagen sein Weg für eine weitere Amtszeit sein.
Katharina, danke für die Einschätzungen und guten Abend nach Istanbul.
Danke ebenfalls.
Und zu den weiteren Nachrichten des Tages, Jens.
Ob teure Uhren oder Luxusautos, bei hohen Vermögenswerten, deren Herkunft unklar ist, will die Bundesregierung dem Zoll mehr Befugnisse geben. Besteht der Verdacht auf Geldwäsche oder Betrug, dürfen die Beamten die Gegenstände bis zu einer Klärung beschlagnahmen. Das ist ein Bestandteil des geplanten sogenannten Zollfinanzgerechtigkeitsgesetzes von Bundesfinanzminister Klingbeil. Zugbegleiter werden immer öfter beschimpft, bedroht oder getreten. Das zeigen Zahlen der Deutschen Bahn für den Nahverkehr. Waren es im ersten Halbjahr 2025 noch 869 Übergriffe, stieg die Zahl in der ersten Hälfte dieses Jahres auf 989. Das sind 14% mehr. Der Konzern will gegensteuern, etwa mit stichsicheren Westen und Tonaufnahmen. Vor einigen Wochen erschütterte ein schweres Erdbeben Venezuela. Jetzt hat es das Nachbarland Kolumbien getroffen. Die Erdstöße hatten eine Stärke von 7,4. Das Epizentrum lag 400 Kilometer westlich von Bogotá, nahe der Stadt San José del Palmar. Die kolumbianischen Behörden sprechen im Moment von mehr als 100 Toten und vielen Verletzten.
Um 7:30 am Morgen trifft das Beben Cali. In der Millionenstadt stürzen mindestens 20 Häuser ein. Freiwillige und Retter beginnen sofort mit der Suche nach Verschütteten. Die Behörden fordern die Menschen auf, ins Freie zu gehen, wenn sie Risse an ihren Gebäuden bemerken. Viele Einwohner stehen unter Schock. Es gibt kein Wasser, keinen Strom. Die Stadt ist zusammengebrochen. Erst Freitag war hier in Cali der neue ultrarechte Präsident vereidigt worden, der schnelle Hilfe verspricht, die Kommunikation an sich zieht. Er spricht von mindestens 1500 Beschädigten und mehr als 60 eingestürzten Gebäuden landesweit. Wir werden die Betroffenen nicht alleine lassen. Wir werden euch entschlossen zur Seite stehen. Der Präsident will nun in besonders schwer betroffene Gebiete im Westen des Landes reisen. Dort meldet die Stadt Pereda Dutzende Tote und Verletzte. In Manizales knickte einer der Türme der Kathedrale ein. Stark betroffen auch der Chocó, die ärmste Region des Landes. Es ist das schwerste Beben seit mindestens 10 Jahren in Kolumbien.
Steckerfisch, gegrillter Fisch am Stecker, am Stock, ist eine bayerische Spezialität. Genau wie die Krimireihe, in der es die Ermittler in ihren Fällen kurioserweise stets mit Besonderheiten der alpenländischen Küche zu tun haben. Leberkäse und Kaiserschmarren spielten schon ihre Rollen, Grießnocker und Dampfnudeln waren dabei. Die Rede ist natürlich vom Eberhofer, dem Kultkrimi aus Niederbayern. Der ist neben dem Münster-Tatort wohl der beste Beweis dafür, dass sich Humor und polizeiliche Aufklärungsarbeit ideal ergänzen. Steckerlfisch-Fiasko heißt der 10. Fall aus der Buchreihe von Rita Falk, der erst ins Kino und es dann hier bei uns ins Fernsehen schafft. Die ARD-Koproduktion feierte am Abend in München Premiere. Gregor Vossilus.
Sie können doch nicht einfach hergehen und Ihr Plakat über meinen Strüber pappen. Eberhofer!
Dicke Luft in Niederkaltenkirchen. Dorfpolizist Franz Eberhofer gerät in den Wahlkampftrubel seiner Susi. Die will nämlich Bürgermeisterin werden.
Frühstück. Da genießen wir die Ruhe. Und Franz, was machst denn du?
Frühstück.
Sag mal, spinnst du? Die Küche ist nagelnagelneu und wird jetzt bitteschön nicht eingesaut.
Schau, Susi, so eine Küche ist ein Gebrauchsgegenstand. Wie Unterhosen. Irgendwann kriegt man es halt nicht mehr richtig sauber.
Premiere von Steckerlfisch-Fiasko in München. Es ist der 10. Eberhofer-Krimi, die Fortsetzung einer deutschen Kino-Erfolgsgeschichte. Allein der letzte Film, Re-Ragout Rendezvous, spielte über 14 Millionen Euro ein. Was macht Eberhofer so besonders?
Dieses Komödiantische und dieses Dorftypische. Wir kommen auch vom Dorf. Und das finde ich immer das sehr Schöne, dass Eberhofer sich das beibehalten hat.
Ja, allo, weil er schon auf Bayerisch ist und das ja einfach schon dieses... Ja, das Allor ist schon Kult, das Allor hört man schon gern, das Allor ist schon lustig.
2 Jahre mussten Fans auf einen neuen Film warten. Zwischendurch war eine Fortsetzung der Reihe sogar ungewiss. Buchautorin Rita Falk lag im Streit mit der Produktionsfirma Konstantin Film. Ihr waren die letzten Filme zu weit entfernt von ihrer Vorlage. Die Unstimmigkeiten sind beigelegt, das Erfolgsrezept greift erneut.
Es sind gute Typen und es ist ein guter Ort. Dieses Niederkaltenkirchen ist wie das gallische Dorf und da drin sind tolle Typen. Und du hast 2 Helden, die ein Abenteuer erleben und du hast aber eine Gesellschaft, die du magst. Und 2 große Liebesgeschichten werden erzählt, Franz und Rudi, Franz und Susi.
Diesmal geht es auf den frisch eröffneten Golfplatz in Niederkaltenkirchen. Hier wurde der Steckerlfischkönig, ein Volksfestmillionär, tot aufgefunden. Auftritt Simon Schwarz als Ermittlungspartner Rudi im neuen Zause-Look.
Rudi? Du stinkst wie ein Iltis.
Ich mache einen Selbstversuch.
Wie lange es dauert, bis die Vögel wegen deiner Aura vom Himmel fallen?
Der war gut.
Wo ist die Leiche?
In Steckerlfisch-Fiasko sitzen die Gags wie maßgeschneidert. Und Franz, Susi und der Rest der Chaostruppe laufen zur Höchstform auf. Jedenfalls für Niederkaltenkirchener Verhältnisse.
Steckerlfisch-Fiasko. Ab Donnerstag im Kino bleibt das Wetter mit Claudia Kleinert und der in diesen Tagen immer gleichen Frage, Claudia. Wie heiß bleibt oder wird es?
Es wird morgen mal ein bisschen niedrigere Temperaturen geben als heute, so 5, 6 Grad. Und dann kommt die Hitze aber so richtig zurück. Das heißt, heute gab es mal eine schwache Kaltfront, die zog in den Nordosten, brachte auch ein paar Tropfen Regen. Bis zu 12 Liter waren es zumindest mal. Auf dem Weg nach Süden ist sie aber immer mehr und mehr zerfleddert. Aber dahinter war es nicht mehr ganz so heiß. Erfurt heute 20 Grad, Kitzingen dagegen 37 Grad. Und in den nächsten Tagen wird sich das Hochdruckgebiet, das bei uns für die Trockenheit eben auch verantwortlich ist, nach Osten verlagern. Im Uhrzeigersinn kommt dann nach etwas gedämpfteren Temperaturen morgen wieder die große Hitze bis 39 Grad im Südwesten und Westen. Und scheinbar könnte es dann ab Freitag mit Schauern und Gewittern doch häufiger mal Tiefdruckgebiete geben, deutlich niedrigere Temperaturen und auch mal kräftigen Regen. In der Nacht passiert nicht allzu viel. Das heißt, es gibt ein paar Wolkenfelder von Nordwesten her, auch direkt am Alpenrand noch letzte Tropfen, die aber abziehen. Und der morgige Tag wird für die meisten sehr sonnig nach wenigen Schauern an der Ostsee. Heute Nacht Tiefstwerte von meist 9 bis 19 Grad, unter den dichteren Wolken am Alpenrand 20 Grad. Am Nachmittag dann 18, 19 Grad an den Küsten, für die meisten 20 bis 31 Richtung Freiburg 34 Grad. Die nächsten Tage Sonne pur und es kommt wieder heißere Luft, bis zu 35 Grad am Mittwoch, 37 Grad Donnerstag, Freitag dann sogar bis zu 39 Grad. Dann kommt wahrscheinlich von Nordwesten die Abkühlung.
Ja, wir haben genau zugehört. Scheinbar ab Freitag Tiefdruckgebiete, da wären viele dankbar. Danke, Claudia. Das war's von uns. Und wir empfehlen jetzt eine besondere Reportage über einen ganz besonderen Umzug, den des Bundespräsidenten.
Das Schloss Bellevue muss saniert werden. Die Reportage zeigt, was alles verpackt und transportiert werden muss, wenn das Staatsoberhaupt den Dienstsitz wechselt.
Und wir sehen uns morgen Abend hier wieder zur gewohnten Zeit um 22:15 Uhr. Bis dahin.
Tschüss.
Und lassen Sie sich's gut gehen.